Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fußballgott. Joshua Ahrens und ich, Peter Noss, wir wollen über das Thema Fußball und Religion miteinander ins Gespräch kommen.
Willkommen bei der nächsten Folge von unserem Podcast, diesmal aus Seckbach. Hier bin ich zu Hause und natürlich vor allem von der FG Seckbach, wo auch meine Tochter Fußball spielt. Und jetzt gehen wir gleich auf den Platz rüber.
Ja, und wir wollen sprechen einmal über das Thema, wie ist die letzte Saison verlaufen, wie geht es weiter, was ist die Perspektive, was ist die Perspektive für Eintracht und für Gladbach. Wir wollen sprechen über das Thema Fußball-Weltmeisterschaft, das wird ja in diesem Jahr stattfinden. Und wir sprechen über das Thema Nachwuchsförderung, das hier bei der FC Seckbach sehr groß geschrieben wird.
So, die Rückrunde ist wieder losgegangen. Für Gladbach und Frankfurt ist es vielleicht nicht so ganz gelaufen, wie es laufen sollte, obwohl ja Gladbach jetzt doch ein bisschen zum Ende der Hinrunde scheinbar die Kurve gekriegt hast. Wie ist da so dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist, die haben sich schon gut rausgearbeitet. Die waren ja wirklich ganz unten, auf Tabellenplatz 18. Und durch den Trainerwechsel ist es immerhin gelungen, aus diesem Keller rauszukommen. Peu à peu haben sich ins Mittelfeld vorgearbeitet. Und jetzt bei den letzten Spieltagen hat man aber gemerkt, ja, so ganz gefestigt ist die Mannschaft noch nicht. Ja? Also Kleindienst fehlt immer noch. Ja? Rocco Reitz ist zwar ein starker Spieler, aber dem fehlt, glaube ich, manchmal auch noch so ein bisschen die Durchsetzungskraft. Ja? Also wirklich mal Power zu machen und loszuziehen. Und das war jetzt beim letzten Spiel ja auch. Da hat er wieder so komische Fehler gemacht, wo du immer denkst, was ist los? Ja? Also bleib doch konzentriert. Ja? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Immerhin, sie haben jetzt zweimal 1-1 gespielt, auch gegen Leverkusen. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Und ich freue mich natürlich auf Samstag, wenn Eintracht gegen Gladbach spielt. Ja, beim letzten Mal, als ich im Stadion war und die beiden gegeneinander gespielt haben, da hat Gladbach lange geführt, 1-0, auswärts, bis zur 90. Minute, dann fielen noch 2 Tore für Eintracht und das war's dann. Aber egal, ich gehe mit meinem Sohn Aaron, der jetzt hier gerade auch spielt, am Samstag ins Stadion und freue mich drauf.
Ja, Gladbach im Waldstadion habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ich war beim Pokalspiel. Ja. Da hat ja die Eintracht sogar eine rote Karte gekriegt und trotzdem dann noch gegen Gladbach gewonnen und wirklich auch ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Die Mannschaft ist dann doch durch die Fans verstärkt worden und dann war es natürlich noch Omar Mamouche, der dann auch den Siegtreffer geschossen hat. Ja. Das ist eben jetzt das Problem natürlich bei der Eintracht. Omar Mamouche ist weg, Ekitike ist weg. Es war klar, dass es natürlich nicht mehr so sein würde wie letztes Jahr, aber ich war eigentlich schon positiv, dass sie viel Potenzial haben und gut spielen werden. Mhm. Aber das Problem ist, nicht nur bei euch fehlt jemand im Sturm, bei der Eintracht fehlt eigentlich der gesamte Sturm, hat man so das Gefühl. Und bei den letzten Spielen sieht man, dass überhaupt kein, mindestens auf dem Zettel formeller Stürmer vorne drin oder vielleicht mal einer, ja? Aber der ist dann auch irgendwo auf verlorenen Posten. Und Spielmacher wie Can Usun fehlen natürlich noch, neben eben den klassischen Stürmer, vor allem natürlich Johnny Burkhardt, der ja auch wirklich super gespielt hat, wenn er denn eben gespielt hat. Trotzdem jetzt bin ich natürlich optimistisch mit dem Trainerwechsel. Es war schade, dass Topmöller gehen musste, aber wahrscheinlich war es halt jetzt einfach unabdingbar. Der neue Trainer, klar, muss man jetzt mal schauen, wie der überhaupt ist. Das sind noch viele Fragezeichen. Aber ich bin ja optimistisch, dass er es vielleicht schafft, wieder die Leute ein bisschen, gerade die jungen Spieler, an das Niveau, was sie eigentlich können, heranzuführen.
Ich meine, viele Mannschaften setzen ja auf Spanien, spanische Trainer. Er ist auch ein Spanier, der durchaus Feuer mitbringt und ich glaube, den Jungs auch ein bisschen Feuer machen will, ja, dass das wirklich gut läuft. Es war nicht so ganz einfach herauszufinden am Anfang oder vorher, wer wird denn jetzt eigentlich Trainer? Hast du mit dem gerechnet?
Überhaupt nicht, nee. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es Rose wird. Der ist ja auch bekannt in Gladbach.
Ja.
Wäre wahrscheinlich von der Anlage jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es jetzt mein Lieblingstrainer unbedingt gewesen wäre. Aber rein, sagen wir mal, was er kann, wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Aber ich finde es durchaus eine mutige und gute Entscheidung. Und ich glaube, er kann jetzt vielleicht einer sein, der es ein bisschen schafft mit beidem. Also das heißt sozusagen mit Fördern und Fordern die jungen Spieler auch wieder ranzubringen, denen wieder Selbstbewusstsein zu geben, die wieder aufzustellen, ins System reinzubringen. Das muss man halt abwarten, ob es ihm gelingt. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Immerhin, nach vielen Spielen hat die Eintracht mal keine 3 Tore kassiert.
Ja.
Auch wenn natürlich,
in der Abwehr hat sich ein bisschen was getan.
Da hat sich ein bisschen was getan, auch wenn natürlich jetzt wieder dieser Elfmeter völlig unnötig war. Sonst Höylund, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatte. Eine blöde Sache, dass der Elfer dann auch reingeht. Also auch völlig Glück eigentlich für Union. Vielleicht, wenn man jetzt das gesamte Spiel sieht, kann man sagen, natürlich war es gerecht, das 1:1. Aber im Fußball geht es halt nicht immer um Gerechtigkeit, sondern da muss man halt auch manchmal einen dreckigen Sieg einfahren. Und das wäre möglich gewesen und das hätten sie machen müssen.
Wenn man jetzt Gladbach und Eintracht vergleicht, kann man ja sagen, die Gladbach haben sich eben hochgearbeitet, haben sich jetzt irgendwie da im Mittelfeld so ein bisschen etabliert. Ist immer noch die Gefahr, dass man wieder nach unten absinkt. Frankfurt hat ziemlich gut angefangen, hat sich oben eigentlich etabliert gehabt und ist jetzt eben auch so ein bisschen ins Mittelfeld geraten. Jetzt haben beide eben diese 1:1 unentschieden, ein bisschen blöd eigentlich. Sie hätten es eigentlich beide gewinnen müssen. Ja, ja. Und jetzt haben wir am Samstag das Spiel gegeneinander. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt den nächsten Podcast machen, in ein paar Wochen, wo stehen die beiden dann?
Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich optimistisch und sage, beide Mannschaften werden sich stabilisieren und werden das gut machen weiterhin. Ich gebe der Eintracht durchaus, dass sie weiter um Europa spielt. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ja allein jetzt der 6. Platz europäisch sein wird. Der 7. wird es wahrscheinlich, vielleicht ja sogar der 8. Platz, je nachdem, wie viele Plätze wir vorne natürlich noch kriegen. Mhm. Und wenn es am Ende die Conference League ist, dann ist es die Conference League, da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Die Europa League wäre natürlich perfekt, weil das Finale ist in Frankfurt von der Europa League. Also das wäre natürlich ein Riesenhammer, ja, wenn das die Eintracht schaffen würde. Aber ich sag mal, wie gesagt, wenn es irgendwas wäre. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein bisschen schaut, wie andere Mannschaften gespielt haben. Stuttgart war ja Vizemeister, war dann auch wieder ein bisschen hinten, hat sich jetzt wieder etabliert vorne. Hoffenheim hat eigentlich sehr durchwachsen gespielt. Ist jetzt wieder vorne mit dabei. Also man sieht, das heißt jetzt nicht, dass die Eintracht automatisch, selbst wenn sie jetzt in dieser Saison vielleicht irgendwo auf dem 10. oder 12. Platz wäre, dass es das jetzt wäre, dass es jetzt vorbei wäre. Also ich glaube, die Ambitionen sind noch da. Ja. Gladbach ist tatsächlich da meiner Meinung nach ein bisschen in einer schwierigeren Situation. Also ich denke eher, die werden jetzt im Mittelfeld bleiben, aber da werden sie sich auch etablieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie wirklich gegen den Abstieg spielen werden. Aber die Frage ist, können sie jetzt nochmal angreifen? Kommen sie nochmal hoch? Und man sieht halt, die Luft wird natürlich oben enger, weil es gibt doch einige Mannschaften, die entweder das finanziell, wie Leverkusen, Leipzig und auch eigentlich Hoffenheim, die das finanziell stemmen können. Oder halt auch die, wie Stuttgart jetzt beispielsweise oder Frankfurt, eine gute Arbeit gemacht haben und da eigentlich durchaus das Potenzial nach oben haben. Ja. Da wird es für Gladbach tatsächlich jetzt schwer. Also da muss man natürlich schauen, wie geht es weiter.
Ich meine, wofür beide Mannschaften ja auch stehen, und das ist ja ein Thema, über das wir jetzt auch noch mal reden wollen, ist die Nachwuchsarbeit. Also beide Vereine haben die Tradition schon lange, dass sie Nachwuchs fördern. Ne? Also dass sie junge Leute irgendwie in den Spielbetrieb rein, in die Mannschaft reinbringen. Das ist ein Konzept. Jetzt war das zuletzt ein bisschen umstritten. Der Sportmanager wurde dafür auch kritisiert, dass das vielleicht übertrieben hat. Aber ich finde, es ist natürlich für nachhaltiges Arbeiten im Fußball eigentlich genau richtig. Wir sind ja jetzt hier gerade auch auf dem Platz, wo der Nachwuchs gerade trainiert. Der Stefan Ochs macht hier eine Schulung für junge Nachwuchstalente. Da ist mein Sohn auch dabei, der Aaron spielt jetzt heute das erste Mal mit und will das ausprobieren. Ich finde das ja gut. Ich finde das grundsätzlich gut. Ja? Also, dass man eben nicht so wie die Bayern eben nur wirklich die Sahnehäubchen oben abgreift und die besten Spieler holt, damit man wirklich absolutes Top-Niveau hat, sondern dieses Konzept ist grundsätzlich, finde aus meiner Sicht gut. Ja? Weil wir brauchen ja irgendwie Nachhaltigkeit. Wir brauchen gute junge Talente und das spürt man denen ja auch ab, wenn die spielen. Die haben Lust am Spiel, die sind kreativ, die sind vielleicht noch nicht so gefestigt manchmal. Aber trotzdem ist da riesiges Potenzial. Ne?
Ja, was eigentlich die Nachwuchsarbeit bewirken kann und das Leistungszentrum, was es in Frankfurt gibt, zeigt ja natürlich der jüngste Star bei Bayern München, der ja natürlich ursprünglich aus Frankfurt kam. klar und schade, dass eine Eintracht so einen Spieler natürlich nicht halten kann. Die Frage ist halt natürlich, wie die anderen nachrüsten. Leverkusen zum Beispiel investiert jetzt ja auch in ein riesen Nachwuchszentrum. Und da steht natürlich der Bayer-Konzern dahinter. Also das, so was ich da gehört habe, wird das natürlich riesig und sehr professionell und mit viel Geld da auch wird da investiert. Also die Frage ist tatsächlich, RB Leipzig hat letztendlich quasi RB Salzburg als seine zweite Mannschaft, wenn man so möchte, und hat da die Talente, die es dann abgreift, wenn sie die brauchen. Also das sind natürlich Voraussetzungen, das werden wir wahrscheinlich nie schaffen. Aber trotzdem, klar, die Talente sind eigentlich hier im Rhein-Main-Gebiet, da gibt es genug Nachwuchsspieler.
Ja, mein Sohn hat jetzt heute das erste Mal hier mitgespielt. Ihr macht Nachwuchsförderung ganz speziell. Ja. Patrick Ochs ist sozusagen der Spiritus Rector. Ich habe vorhin mit seinem Vater kurz gesprochen. Ja, der ist auch hier bei Seckbach mit dabei, im Vorstand, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du bist auch bei ihm mit dabei. Was, sag doch mal einmal, wie du heißt und was macht.
Genau, ich bin der Nico Opper. Ich trainiere mit dem Patrick jetzt schon seit 6 Jahren eine Jugendmannschaft, haben wir vorher immer zusammen gemacht. Erst bei Hessen 3 Eich, dann bei der OSC Rosenhöhe. Und wir haben es jetzt letztes Jahr tatsächlich geschafft, dass aus uns im Kader, wir hatten 18 Spieler, 11 Spieler in ein Nachwuchsleistungszentrum gewechselt sind. Und somit hat sich halt quasi der Kern der Mannschaft auch aufgelöst. Aber war unser Ziel oder ist unser Ziel. Und dann haben wir einfach überlegt, okay, wie können wir das vielleicht an noch mehr oder weitere Kinder bringen, das, was wir denen vermitteln können und was wir beide halt auch selbst in unserer Laufbahn gelernt haben. Und so sind wir auf die Idee gekommen mit der Patrick Ochs Fußballakademie. Natürlich, Patrick kennt man hier im Rhein-Main-Gebiet halt auch einfach. Ja, und bisher läuft das sehr, sehr gut.
Und wie war es jetzt heute?
War gut, ja. Also montags haben wir, das ist die jüngste Gruppe, die wir haben, also das sind die jüngsten Kinder. Die meisten sind dann eher, also sehr viele 2-16er haben wir, aber auch bei den 2-18ern, 19er teilweise auch, sind jetzt schon gute Kinder dabei, muss man sagen. Ja.
Ja. Wie hat der Aaron sich gemacht?
Sehr gut, sehr, sehr gut, ja, fürs erste Mal jetzt. Kennst, glaube ich, nur die beiden Mädels, ne? Soweit? Ja, nee, aber war auch sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen heute. Ja.
Also machst du wieder mit?
Ja.
Ja? Cool. Ja, und es sind immer relativ kleine Gruppen, die ihr dann betreut. Ja. Macht ihr das immer alleine oder auch manchmal im Team? Oder
also im größten Teil sind wir eigentlich immer zusammen. Also ich bin immer montags bis mittwochs hier. Der Patrick hat dann freitags nochmal eine Gruppe. Da kann ich leider auch beruflich nicht. Aber normalerweise sind wir meistens zu zweit. Die Gruppen sind dann, je nachdem, ob wir alleine oder zu zweit sind. Also wir sagen immer so bis, ich sag mal, 12, 13, 14 Kinder geht es alleine, aber auch die Gruppen machen wir meistens zu zweit. Ich meine, die Fiona ist schon länger dabei, die kennt mich auch, wenn ich mit Patrick zusammen hier bin. Aber normalerweise sind wir zu zweit. Es kommt mal vor, ne, bei mir auch beruflich oder auch der Patrick hat jetzt heute einen privaten Termin. Und dadurch habe ich dann alleine gemacht.
Ja. Ja, die Tochter von Josh ist auch hier bei Seckbach mit dabei im Verein. Ja. Mädchenfußball, das hat sich ja so in den letzten Jahren entwickelt. Und jetzt sind hier auch Mädchen mit dabei.
Ja.
Ich finde, da ist ja noch eine große Herausforderung und noch einiges zu tun. Ne?
Definitiv. Also ich verfolge den Frauenfußball auch schon länger, weil ich habe damals in der Jugend in Leverkusen gespielt. Und Leverkusen hat ja auch jahrelang jetzt eine sehr, sehr erfolgreiche Frauenjugendarbeit gemacht oder auch bei den Frauenmannschaften, bei den ersten Mannschaften. Und ich finde den Frauenfußball technisch sehr gut. Das gefällt mir immer auch zuzugucken. Und deswegen haben wir uns auch komplett dafür geöffnet, dass wir auch gesagt haben, wir nehmen auch gerne Mädchen dazu. Klar muss man bei den Mädchen halt ab und zu mal gucken, dass es vom Körperlichen dann passt. Vielleicht ist es manchmal besser, dass sie einen Jahrgang unten drunter mitmachen. Aber sonst macht es auch mit Mädchen super Spaß.
Ja, und das hat auch eine Perspektive. Und ich finde das toll, dass Seckbach und auch SG Bornheim, wo der Aaron drin spielt, dass die da auch einen Schwerpunkt drauf haben.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also gehört ja auch zur Zukunft. Warum nicht? Ja, ganz klar. Also wir machen es aus Leidenschaft und Spaß, um ganz ehrlich zu sein, weil es uns wir haben beide unser Leben lang Fußball gespielt, Patrick wie ich. Und für die Kinder ist einfach, wir wollen die Kinder einfach bestmöglich individuell weiterentwickeln. Wo das dann am Ende hinführt, das weiß nur der liebe Gott, sage ich jetzt mal. Aber das ist einfach unser Ziel. Wir wollen, dass die Kinder Spaß haben und dass sie sich weiterentwickeln.
Wie war es denn heute beim Training?
Also ich fand's gut. Man macht auch viel Technik am Anfang. Und ja. Ich fand es gut.
Aber jetzt nochmal zu euch. Ihr habt auch mitgespielt hier heute. Ich habe das beobachtet ein bisschen, oder wir haben das beobachtet. Ihr seid ja technisch richtig gut drauf. Und hier bei der Patrick Ochs Fußballschule lernt man da auch einiges dazu, oder?
Ja, man lernt echt was, weil dann sehr viele gute, manche sind auch nicht so gut, aber dann eher bessere.
Was spielt ihr denn am liebsten eigentlich, wenn ihr in der Mannschaft spielt? Vorne, hinten, Verteidigung, Abwehr?
Also eher vorne.
Also richtig Tore schießen und
ja.
So?
Ich spiele auch vorne.
Was ist denn euer Ziel mal? Was wollt ihr denn mal werden?
Also am besten bei der Frauennationalmannschaft und Erste Bundesliga. Mhm.
Und du?
Ich würde am liebsten bei Eintracht mal spielen, ja.
Also Eintracht ist klar, das Spiel, da komme ich einfach nicht drum rum. Hier in Frankfurt eine wichtige Rolle.
Fußball ist jetzt kein Jungsport, also das könnt ihr Mädchen genauso machen, oder?
Ja.
Okay.
Wir gucken mal gerade, was das kostet. Wenn man zur Fußball-Weltmeisterschaft fahren will im Juni, das ist der Wahnsinn, was du da an Preisen zahlst. Was hast du da jetzt gerade rausgefunden?
Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn man so ganz dämliche Spiele nimmt, wo ja eh kein Mensch eigentlich hin will, wie die Katar gegen Schweiz oder sowas, nichts gegen die Schweizer, dann ist so der schlechteste Platz, bei dem man garantiert nichts sieht, liegt bei 1.000 Euro. Und die guten Plätze, die sind dann schon teilweise im vierstelligen Bereich.
Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel das Eröffnungsspiel der Amerikaner sich anschaut, am 12. Juni, USA gegen Paraguay, da kann man schon mal bei den guten Plätzen einen Preis von bis zu 46.000 Euro bezahlen.
Das ist der Wahnsinn.
Und selbst die im Oberrang irgendwo an der Seite kosten die Tickets hier mal locker 7.000, 8.000 Euro.
Aber wer soll sich denn das leisten können? Das ist doch, also was hat das noch irgendwie mit normalem Fußball zu tun? Das ist so übertrieben, finde ich. Also,
es ist völlig übertrieben.
Ja. Es ist ja nicht nur so, dass das Spielerfeld, das Mannschaftsfeld so riesengroß geworden ist, sondern wir haben jetzt offensichtlich da eine Steigerung ins Unermessliche. Ja? Mal abgesehen davon, ausgerechnet in Amerika ist das jetzt, also einem Staat, wo man jetzt gerade so ein bisschen Kälteschauer auf dem Rücken hat und denkt, das kann alles nicht wahr sein.
Ja, die Weltmeisterschaften sind leider zuletzt nicht gut vergeben worden.
Ja.
Über Katar hatten wir ja selber gesprochen. Jetzt ist es in den USA. Da gibt es viele Aspekte, die problematisch sind. Auf der einen Seite ist es das Politische, auf der anderen Seite die Art und Weise, wie der Fußball vermarktet wird. Das heißt also, man sieht ja, wie du auch gesagt hast, das Aufgeblähte, das ganze Konzept, was dahinter steht. Da geht es offensichtlich hier vor allem um Geld und nicht mehr eigentlich um den Sport. Es geht ja auch darum, Fußball in den USA zu vermarkten. Also das heißt, den nächsten großen Markt noch mitzunehmen, dass hoffentlich dort eben der Sport auch populärer wird. Das wurde ja auch schon versucht mit der Mannschafts-WM beispielsweise in den USA oder auch grundsätzlich immer mal wieder, dass der berühmte europäische Mannschaften ja in den USA spielen, um da irgendwo auch eine Art Hype auszulösen. Und natürlich, man sieht, wie Infantino das auch angeht, die Sache.
Naja, das ist ja wirklich Größenwahn. Größenwahn trifft auf Größenwahn, ja, im politischen Bereich, wie aber eben auch im organisierten Sport. Infantino war ja schon länger umstritten, aber nach dieser Geschichte mit der Übergabe dieses Friedens, dieses goldenen Friedenspreises an Trump durch Infantino, ich fand, das war so grotesk, ja, wo man dann denkt, nee, da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Ist jedenfalls so meine Einstellung. Und ich kann verstehen, dass der DFB zumindest laut mal darüber nachgedacht hat, vielleicht die WM auch zu boykottieren.
Ja. Ich bin halt grundsätzlich natürlich gegen Boykotte, aber es ist tatsächlich eigentlich vieles absurd. Und die Frage ist tatsächlich, was ist vom Fußball noch übrig und was ist von den Weltmeisterschaften noch übrig? Und da können wir, glaube ich, auch schon mal schauen, wie wird die Blaupause vielleicht auch in Europa sein. Auf der anderen Seite bin ich jetzt mittlerweile bei einem Punkt, wo ich sage, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir so eine Superliga in Europa hätten. Und dann wären einfach diese kommerziellen Vereine und die Supervereine wären einfach zusammen, wären weg. Und vielleicht wäre dann die Liga wieder ehrlicher, ja, wäre ein Stück weit weniger kommerziell. Wer ein Stück weit auch wieder offener, wer jetzt Meister wird oder nicht. Also das wäre vielleicht auch eine Chance.
Ja. Ja, aber ich fürchte, man verspricht sich ja davon, dann, dass die Leute eben sich diese Top-Spiele alle angucken und das andere spielt dann gar nicht mehr so eine große Rolle. Ja? Es gibt dann so eine Zwei-Klassen- oder Drei-Klassen-Gesellschaft, könnte man fast sagen. Ja? Und das ist natürlich eigentlich auch nicht gut.
Das ist so, aber das haben wir de facto eigentlich jetzt schon. Und die Frage ist natürlich für den Fußball, was ist wichtiger, die Masse sozusagen oder einfach den Fußball und auch den Wettbewerb und den Sport. Wir sehen eigentlich so ein bisschen in Deutschland, wie es ja auch anders laufen kann. Man muss ja sagen, in Deutschland ist ja nicht nur die Bundesliga eigentlich attraktiv und auch nicht mal die internationalen Wettbewerbe, sondern wir sehen ja die zweite Liga natürlich gerade zuletzt mit tollen Namen eigentlich, mit tollen Traditionsmannschaften, die dort waren, aber auch jetzt immer noch. Und selbst die dritte Liga ist eigentlich eine attraktive Liga und wir haben gesehen, auch bei Topspielen in der dritten Liga, da sind so viele Zuschauer, das gibt es in anderen Ländern in einem Erstligaspiel gar nicht.
Ja klar, wir haben ja beim letzten Mal beim FSV gedreht, ja, und haben ja da auch gemerkt, da ist einfach ganz viel Herzblut, ganz viel Spirit da. Die Leute gehen gerne zu dem Verein, halten dazu, die haben eine tolle Fanarbeit und hier bei Seckbach ja auch. Ne? Also hier wird wirklich aufgebaut, hier ist ganz viel Jugendarbeit, deine Tochter spielt hier, mein Sohn spielt jetzt hier mit. Ja? Also das ist ja super, die Leute sind begeistert, die Kinder sind begeistert und machen hier einfach mit. Ja?
Also wir sehen eben selbst auch beim FSV in der fünften Liga und die Kickers Offenbach sind ja auch beispielsweise, wenn die im quasi Derby gegeneinander spielen, das sehen wir, was das ja auch emotional auch hier bedeutet. Und also ich glaube, sowas wird es immer geben und sowas kann man sich auch nicht kaufen. Und dann sollen eben die an dem Kommerziellen interessiert sind, dann eben die Spiele von, keine Ahnung, Manchester City gegen Real Madrid sich anschauen. Und soll dann von mir aus eben auch Bayern dabei sein. Aber vielleicht wird es der Bundesliga tatsächlich gar nicht schlecht tun.
Ja, genau. Und ich meine, du hast den Schal, du bist Mitglied bei der Eintracht. Mein Sohn ist jetzt auch gerade seit dem Wochenende junger Adler geworden. Seine Großeltern haben ihm das zum Geburtstag geschenkt. Ja, er ist Feuer und Flamme für den Verein. Das macht Spaß. Wir gehen zusammen ins Stadion. Ja. Das ist ja sozusagen auch nochmal eine wichtige Seite beim Fußball. Ja. Also nicht nur, dass man aktiv spielt oder dass man eine Karriere machen kann, sondern dass man sich identifiziert, dass man Fan ist, dass man in dieser Familie zu Hause ist und Spaß daran hat, da mitzumachen, eine Choreo sich anzugucken, für Werte einzustehen, ja, die Verbindung herzustellen, auch zwischen Religion und Sport. Du hattest erzählt, ihr wart bei euch in der Gemeinde, da sind mehrere Spieler gewesen zu Chanukka-Feier und haben mitgefeiert und haben auch nochmal ein starkes Zeichen gesetzt. Das finde ich toll. Ja? Und das ist ja das, was uns auch begeistert, ne? Dass es eben über den reinen Fußball und über das Kommerzielle hinausgeht.
Ja. Ja, der Fußball ist sicherlich in Frankfurt unheimlich wichtig, auch für die Stadtkultur. Und es kann eben viel bewegen, auch im Positiven. Die Frage ist halt tatsächlich, ja, wenn sich das entkoppelt und wenn man dann gar nicht mehr begeistert dabei ist, also wie wir jetzt, die eigentlich gerne Europameisterschaften, Weltmeisterschaften geguckt haben. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit den USA? Also man merkt, man ist eigentlich schon im Vorfeld gar nicht mehr mit dem Herzen dabei und man hat eigentlich gar keine Lust mehr, sich das anzuschauen. Und in Katar war das ja schon gar keine Diskussion und jetzt wird es aber auch nicht besser.
Ja, und da ist eben so eine Doppelbotschaft, ja. Eigentlich ist so ein großes Sportevent, soll zur Völkerverständigung beitragen, zum Miteinander, zum Frieden, aber in Wahrheit tut es das überhaupt gar nicht. Ne? Also wenn zum Beispiel bestimmte Leute schon gar nicht ins Land gelassen werden, ja, weil irgendwas Vorbehalte gibt oder weil sie sich irgendwie geäußert haben oder gesagt haben, wir finden bestimmte Sachen, die in Amerika gerade laufen, nicht gut. Ja, was ist denn das dann noch? Ist das wirklich etwas, was zur Verständigung beiträgt? Ich sehe das im Moment leider gar nicht.
Wir haben es immer wieder auch gesehen, beispielsweise bei Iran und Israel, wenn iranische Sportler auf israelische Sportler getroffen sind, dann durften sie nicht den Wettbewerb annehmen sozusagen. Im Fußball hatten wir es jetzt noch nicht, weil sie nicht gegeneinander gespielt haben. Hätte ja sein können, aber Israel hat es nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Aber beispielsweise im Judo oder in anderen Sportarten war das der Fall. Und das sieht man ja eben, da ist diese Völkerverständigung leider nicht da.
Genau. Und wenn ein Sportler aus dem Iran dann auf einen israelischen Sportler zugegangen ist, dann muss der eigentlich schon die Koffer packen und aus dem Iran weggehen.
Genau, ja. Richtig. Ja, so ist es.
Ja, das war unser Gespräch hier bei Seckbach. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Es fällt uns ja immer wieder auch was ein, was wichtig ist in diesem Verhältnis von Fußball und Religion. Vielen Dank, Josch.
Ja, danke, Peter. Und das nächste Mal geht's dann zu einem Überraschungsort.
Ich freue mich drauf.
Das war der Podcast Fußballgott, ein Podcast des Zentrums Ökumene in Frankfurt am Main. Weitere Infos auf www.zentrum-ökumene.de. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts.